Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext setzt leider gewisse Vorkenntnisse voraus, nämlich die Kenntnis der Josefsgeschichte aus dem Alten Testament. Die meisten von euch kennen sie wohl aus der Kinderbibel und aus dem Kindergottesdienst. Aber auch im Rallye-Lehrplan für die zweite Klasse kommt diese Geschichte vor, jedes Mal zu meiner großen Freude. Ich habe immer 1-2, das heißt im Zweijahresturnus habe ich die Josefsgeschichte zu behandeln. Und das ist immer der absolute Renner. Wenn ich dann aufhöre, weil es ja längere Geschichte ist, dann entstehen wilde Sprechchöre. Weiter, weiter. Ja, genau, so ist es. Wenn es nur immer so wäre mit der Bibel. Ja, sie kommt, wie gesagt, Gott sei Dank im Rallye-Lehrplan vor. Und diese Geschichte von Josef, das ist wahre Weltliteratur, das ist ein echter Bestseller. Und wenn ich ein Filmemacher wäre, ich würde die ganze Story verfilmen und in die Kinos bringen, weil es ist ein super Stoff. Da lässt sich so viel draus machen. Aber vielleicht haben ja nicht mehr alle von euch, von Ihnen die Geschichte auf dem Schirm. Und deswegen wage ich jetzt eine kurze Zusammenfassung, allerdings nur der Passagen, die das für das Verständnis unseres heutigen Predigttextes nötig sind. Josef, unser Protagonist, wächst mit 11 Brüdern auf, 10 Älteren und einem Jüngeren. Mit dem kleinen Benjamin versteht er sich prächtig, aber mit den Großen gibt es permanent Ärger. Es sind ziemlich einfach gestrickte Zeitgenossen mit Händen, die zupacken können in der Viehwirtschaft der Familie, wohingegen Josef eher ein Schöngeist ist, ein introvertierter Träumer und leider auch nicht ganz frei von einer gewissen Überheblichkeit. Ja, und jetzt erschwerend kommt jetzt hinzu, dass Vater Jakob sich leider auch nicht so verhält, wie sich ein guter Vater beziehungsweise eine gute Mutter verhalten sollte, nämlich unparteiisch und gerecht gegenüber allen Kindern. Nein, für Vater Jakob ist sein Josef die absolute Nummer eins. Und das facht den Konflikt zwischen den Brüdern ständig aufs Neue an. Wir haben es in dieser uralten Geschichte mit einer klassischen Mobbing-Situation zu tun. Und Josef ist dabei das geborene Opfer im Bewusstsein der großen Brüder und schließlich auch durch eine Tat, die ihr aller Leben radikal verändern wird. Und wie so oft im richtigen Leben eskaliert dabei eine Situation, die relativ harmlos begonnen hatte. Reine Gaudi. Die Brüder werfen Josef in eine trockene Zisterne, gewiss mit der Absicht, ihn nach ein paar Stunden wieder rauszuholen. Dann aber aus Angst, dass Josef sie beim Daddy verpetzen könnte, suchen sie nach einem Weg, ihn komplett loszuwerden und verkaufen ihren Bruder an Sklavenhändler, die ihn nach Ägypten schleppen. Dort erlebt Josef Höhen und Tiefen, aber schließlich gelingt ihm ein märchenhafter Aufstieg zum Superminister des Pharao. Und schließlich holt er Vater und Brüder zu sich in die neue Heimat am Nil. Dort verstirbt der hochbetagte Jakob. Und nun entsteht plötzlich eine Situation, die durchaus typisch ist, wenn Vater oder Mutter, der Patriarch beziehungsweise das ungekrönte Familienoberhaupt das zeitliche segnen und sich die Hinterbliebenen neu organisieren müssen, ihre Beziehungen untereinander neu definieren müssen. Für die 10 großen Brüder stellt sich die alles entscheidende Frage: Wird sich Josef, nun da der Alte tot ist, endlich an uns rächen für all die Schandtaten aus unserer Vergangenheit? Als Josef endlich begreift, wie groß ihr schlechtes Gewissen nach wie vor ist und ihre Angst vor Vergeltung, ist seine erste spontane Reaktion, wer hat sich's gemerkt? Er weint. Durchaus erstaunlich. Er weint. Er ist einfach nur erschüttert, dass seine Brüder es immer noch nicht kapiert haben. Ja, er weint und dann sagt er einige sehr weise Sätze. Und diese Sätze, ich habe mir 4 rausgenommen, sind es nun, die uns heute und hoffentlich alle Tage unseres Lebens beschäftigen sollen. Weil das nämlich Sätze sind, die sind Gold wert und, kann ich euch sagen, brandaktuell. Schauen wir uns das jetzt einmal näher an. Erster Satz: Fürchtet euch nicht. Irgendein eifriger Bibelleser hat einmal gezählt, wie oft dieser Satz in der Heiligen Schrift vorkommt. Und er kam auf die schöne Zahl, ich habe selber nie gecheckt, aber ich glaube das jetzt einfach einmal. Er kam auf die schöne Zahl 365. 365 Mal steht in der Bibel: Fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht. Und dieser fleißige Sammler verbindet mit dieser Zahl eine klare Botschaft an uns alle. An keinem der 365 Tage des Jahres sollen wir uns fürchten. Klingt jetzt vielleicht erst einmal ein bisschen banal, ist es aber beileibe nicht. Gott möchte tatsächlich, dass wir furchtlos durchs Leben gehen. Dass auch in unseren Ehen, in unseren Familien niemand irgendetwas zu befürchten hat. Und auch nicht in unseren Gemeinden und in unserer Kirche, seiner weltweiten Kirche. Existenz angstfrei, furchtlos. Das ist der Wille Gottes für unser Leben. Wir haben es nur noch nicht kapiert. Und manchmal ist auch die Kirche zum Fürchten. Ja, und hier ist es Josef, der dieses göttliche Wort ausspricht gegenüber seinen völlig verängstigten Brüdern: Fürchtet euch nicht. Und er sagt es mehr als einmal. Doppelgnad hält besser. War der erste Satz: Fürchtet euch nicht. Zweitens: Stehe ich denn an Gottes Statt? Ist natürlich eine rein rhetorische Frage, auf die es selbstverständlich nur eine Antwort geben kann: Nein! Ich stehe nicht an Gottes Statt. Keiner von uns. Und der Bezug hier ist natürlich die Vergeltung, die Josef an seinen Brüdern üben könnte, auf die er aber sehr gerne verzichtet. Und uns damit Grundsätzliches verkündet, ganz im Sinne jenes Wortes, das sowohl im Alten wie im Neuen Testament vorkommt. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Ich will vergelten. Dieses Wort klingt ja erstmal bedrohlich, um nicht zu sagen brutal. Ist aber so nicht gemeint. Gemeint ist, Gott allein ist gerecht. Und deshalb sollten wir Menschen ihm allein das Urteil über andere Menschen überlassen. Wir sollen keine Selbstjustiz üben. Wenn wir nur alle dieses Wort von Josef umsetzen würden in unserem Leben. Stehe ich denn an Gottes Stelle? Ist es nicht geradezu eine Gnade, dass wir Menschen nicht richten und verurteilen müssen? Es ist Gnade, ich wollte es nicht tun. Drittens kommt jetzt der Satz, der quasi über der gesamten Josefsgeschichte steht, als deren Zusammenfassung oder Quintessenz, the message. Diesen Satz müssen meine Zweitklässler immer in ihr Heft schreiben und ich hoffe auch hinter ihre Ohren. Zentraler Satz, damit ist alles gesagt. Ihr, liebe Brüder, Brüder von Josef, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. So hat Josef seinerzeit erfahren, so können auch wir es erfahren in unserer eigenen Biografie. Gott schafft es, dass aus dem Mist, den wir Menschen produzieren, doch noch guter Dünger wird. 100% biologisch. Gott macht aus Mist Dünger. Kann man sich merken. Vor allem die Krautler unter uns. Oder anderes Bild. Gott ist wie ein Recycling-Künstler, der aus lauter Schrott herrliche Artefakte kreiert. Gott ist immer konstruktiv, wohingegen wir Menschen ja so oft destruktiv sind. Wir können es aber auch so formulieren. Wir Menschen können es leider nicht verhindern, dass wir in dieser Welt, in unserem Leben zu Opfern werden. Wir alle werden zu Opfern. Der eine mehr, die andere weniger. Gott aber möchte, dass wir unser Opfersein abgeben, aufgeben, aufhören, Opfer zu sein. Und dazu gehört unbedingt, dass wir unseren Tätern vergeben. Andernfalls nämlich behalten wir unseren Opferstatus. Solange wir nicht vergeben, bleiben wir Opfer. Und es ist nicht schön, als Opfer durchs Leben zu gehen. Hätte Josef sich damals an seinen Brüdern gerecht, er wäre innerlich wieder das arme, kleine Mobbing-Opfer geworden, wie in seiner Kind- und Jugendzeit. Der Superminister, gleichzeitig ein armer Mobbingwicht. Er hat es nicht getan. Er hat ihnen vergeben. Und das sollte uns zu denken geben. Die wir vielleicht nach wie vor Groll hegen und pflegen gegen unsere Eltern, Geschwister, Lehrer, Pfarrer, Chefs, Kollegen und so weiter und so fort. Viertens. Josef vergibt nicht allein seinen Brüdern, er zeigt auch echten Familiensinn und handfeste Solidarität mit der nächsten Generation. Ich will euch und eure Kinder versorgen. So das Versprechen. Und das eine kann ich euch sagen aus meiner Erfahrung mit Bettlern und Bittstellern, wie sie so ins Pfarramt kommen. Meine Vorgängerin Brigitte, die hier sitzt, wird das bestätigen können und jeder, der Pfarrer und Pfarrerin ist. All diese Leute, die bei uns anklopfen und eine Unterstützung wollen, auf welche Form auch immer, haben Familie und Verwandte. Haben sie alle. Aber nur auf dem Papier, nur in der Theorie. Diese Leute sind ausnahmslos zerstritten mit ihrer Familie, mit ihren Leuten. Und die sind nicht solidarisch mit ihnen und sie, die Bettler, sind nicht solidarisch mit ihren Verwandten. Kaputte Beziehungen. Und das ist vielleicht der wahre Grund, warum sie Bettler sind. Keine Solidarität in der Familie. Und deshalb müssen Staat und eben auch Kirche eingreifen, um die größte Not zu lindern. Josef zeigt einen anderen Weg. Er ist solidarisch. Ich werde für euch sorgen und für eure Kinder und so weiter und so fort. Und auch darin sollte er ein Vorbild sein für uns alle. Liebe Gemeinde, ich komme zum Schluss. Es ist absolut keine hohe Theologie, die Josef, der ägyptische Minister, uns verkündet, sondern es ist ein schöner Mix aus erlebter Gotteserkenntnis und praktischen Lebensregeln. Es ist ein schmackhafter Cocktail aus vier Ingredienzien und vielleicht können wir uns die merken. Furchtlosigkeit, Verzicht auf Vergeltung, Vergebung und Solidarität. Ganz praktisch. Und diesen Cocktail sollten wir täglich zu uns nehmen als, wie man in Afrika sagt, Sundowner. Ja, und diesen Cocktail irgendwann auch der kleinen Emma kredenzen, damit sie auch lernen kann von Josef und seinen Erfahrungen. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.